Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm die Rauschgiftkrise in den USA. Der Konzern, dessen Geschäftsmodell die Sucht war, ist nun in die Insolvenz gegangen. Und raus aus der Verantwortung, gleich mehr dazu. Zum Start aber die Drohnenangriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien, die wegen des Verdachts der Unterstützung durch den Iran die Spannungen zwischen Teheran und Washington weiter entfacht haben und die deshalb dem Ölpreis den größten Preissprung seit Jahrzehnten beschert haben. Mischa Erhardt dazu.
Am Ölmarkt gab es eine zumindest kurz anhaltende Schockwelle an den Börsen. Um knapp 20% sprangen die Ölpreise in der Nacht hoch, nachdem Donald Trump über Twitter verkündet hatte, mit geladener Waffe auf Bestätigung zu warten, dass der Iran hinter den Drohnenangriffen stecke. Carsten Fritsch, Rohstoffexperte der Commerzbank, muss weit zurückblicken, um ähnlich drastische Reaktionen zu finden.
Der Ölpreisanstieg zunächst heute Nacht war einer der stärksten überhaupt in Prozent, vergleichbar in etwa noch mit dem Anstieg im August 1990 nach dem Einmarsch des Irak in Kuwait und im Januar 1991 im Zuge der Operation Wüstensturm, wo die US-Truppen Kuwait befreit haben.
Am Wochenende hatte ein Drohnenangriff die größte Ölraffinerie Saudi-Arabiens erschüttert. Houthi-Rebellen in Saudi-Arabiens Nachbarland Jemen haben die Verantwortung für die Attacken übernommen. Allerdings geht die US-Regierung davon aus, dass der Angriff ohne die Unterstützung aus dem Iran nicht möglich gewesen wäre. Deswegen ist die Lage angespannt. Offenbar ein wenig für Entspannung sorgt an den Märkten dann aber die Erkenntnis, dass weltweit vergleichsweise viel Öl im Angebot ist. Der US-Präsident hat angekündigt, auf die Ölreserven seines Landes zurückgreifen zu wollen. Und Experten schätzen, dass die Ölreserven Saudi-Arabiens ausreichen dürften, um den aktuellen Ausfall rund einen Monat überbrücken zu können.
Der gesamte Ölmarkt hat im Moment eher eine Tendenz gehabt, von der Angebotsseite etwas überversorgt zu sein. Und von daher kann ich beruhigende Worte in gewisser Weise verstehen, dass man sagen kann, das wird eher nur eine kurzfristige, temporäre Preiserhöhung sein, denn der Markt ansonsten hat genug Öl, sodass dann auch von anderen Quellen Öl bezogen werden kann für die heimische Wirtschaft.
Sagt der Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung der Dekabank, Holger Bahr. So rechnen auch das Bundeswirtschaftsministerium und der Verband der Mineralölindustrie hierzulande absehbar nicht mit Ölengpässen. Anders die Situation allerdings, sollten die USA mit der Drohung einer geladenen Waffe ernst machen und gegen den Iran vorgehen.
Dann sind wir in einer ganz anderen Welt. Dann reagiert natürlich nicht nur der Ölpreis, aber es war schon durchaus bemerkenswert unangenehm, dass sozusagen mit Drohnen ein so großer Anteil, ungefähr die Hälfte dieser Raffineriekapazitäten und damit der Kapazitäten von Saudi-Arabien, Öl zu liefern, dass das lahmgelegt werden konnte. Das ist sicherlich etwas, was den Markt aufgeschreckt hat.
Denn im Fall einer Eskalation könnte der Iran versuchen, die Straße von Hormuz zu sperren, eine Meerenge, die rund ein Fünftel der weltweiten Ölexporte passieren muss. Sollte die Situation im Nahen Osten also eskalieren, schätzen Volkswirte wie Bahr oder Fritsch, dass Öl sich auf über $100 pro Fass verteuern könnte. Das würde dann auch wirtschaftlich deutliche Spuren hinterlassen. Carsten Fritsch.
Solange die Situation unter Kontrolle bleibt und die Preise sich auf dem aktuellen Niveau stabilisieren, dann sollten die Auswirkungen beherrschbar bleiben. Wenn es zu diesem Extremszenario kommt mit Preisen von über $100 Barrel, dann wäre es natürlich eine massive Bremswirkung auf die Wirtschaft, die ohnehin schon an der Schwelle zur Rezession stünde.
Der Bericht von Mischa Erhardt war das. Am Freitag soll das Klimapaket der Koalition fertig sein. Jenes Maßnahmenbündel, mit dem Deutschland in den kommenden 10 Jahren den CO2-Ausstoß drastisch reduzieren will. Erstens, weil das Thema wirklich brennt. Zweitens, um der Glaubwürdigkeit in Klimafragen willen. Und drittens, um zu demonstrieren, dass diese große Koalition, belastet wie sie ist, dennoch politikfähig ist. Allmählich nähert man sich inhaltlich wohl tatsächlich in einigen Punkten an. Panayotis Gavrilis trennt Strittiges von weniger Strittigem.
Grundsätzlich sollen klimafreundliche Technologien gefördert werden, Bürgerinnen und Bürger mit Anreizen zum CO2-Sparen gebracht werden. Konkret heißt das für den Unionsbundestagsfraktionsvize Andreas Jung.
Wer CO2 spart, der fährt besser im ganz wörtlichen Sinn und im übertragenen Sinn auch finanziell. Das heißt umgekehrt, dass derjenige, der viel CO2 ausstößt, auch mehr bezahlen muss. Das kommt konkret zum Ausdruck, etwa bei der Umgestaltung der Kfz-Steuer, die auf CO2 ausgerichtet werden soll. Das kommt aber etwa auch zum Ausdruck bei den Maßnahmen im Bereich der Bahn, wo wir die Mehrwertsteuer senken wollen.
Bei einer CO2-Bepreisung setzen die Christdemokraten weiter nicht auf eine Steuer, sondern auf den Emissionshandel, der auf den Verkehr und Gebäudesektor ausgeweitet werden soll. Dabei soll es einen Minimal- und einen Maximalpreis geben. Für Jung ist eine Untergrenze wichtig, damit der CO2-Preis wirke, eine Obergrenze, damit die Preise nicht durch die Decke gingen, so Jung. Des Weiteren sieht das CDU-Papier vor, die Ticketabgabe für Inlandsflüge auf knapp 14 Euro zu verdoppeln. Die Lkw-Maut soll auch für die Nutzung von Landstraßen gelten. Und sollten Benzin oder Diesel aufgrund einer CO2-Bepreisung teurer werden, gibt es eine höhere Pendlerpauschale, fordert die CDU. Konkrete Zahlen nennt Jung nicht, zeigt sich aber zuversichtlich.
Das ist heute die Aufforstung der CDU. Wir schließen politisch eine Flanke und legen ein Konzept vor, mit dem wir glaubwürdig darstellen, wie die Lücke, die entstanden ist im Klimaschutz, zwischen den selbstgesetzten Zielen und dem Erreichten geschlossen werden kann.
Wie viel CO2 durch die CDU-Vorschläge eingespart werden soll, offen. Genauso wie viel diese Maßnahmen kosten werden, CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak.
Für uns ist im Klimaschutz kein Widerspruch zu vernünftiger Wirtschaftspolitik und zu der Frage sozialer Sicherheit. Das alles ist uns wichtig in diesem Papier.
Bis Freitag will die Bundesregierung ihre konkreten Pläne vorstellen. Stimmen vom Koalitionspartner SPD nach einer CO2-Steuer werden, so scheint es, immer leiser. Aus Sicht der SPD-Umweltministerin Svenja Schulze gibt es aber noch viel zu tun.
Der Stand heute ist, dass wir noch nicht am Ziel sind. Bis Freitag muss an diesem gesamten Klimaschutzpaket noch sehr ernsthaft gearbeitet werden.
Dieses Gesamtkonzept, das werde Geld kosten, fügt ihr Parteikollege und Vizekanzler Olaf Scholz hinzu.
Zur Wahrheit gehört dazu, dass Klimaschutz nicht zum Nulltarif zu haben ist. Das gilt weder für den Bundeshaushalt noch für die Bürgerinnen und Bürger. Und umso wichtiger ist, dass man dann bei den einzelnen Maßnahmen, die wir ergreifen, darauf achtet, dass es sozial ausgewogen funktioniert.
Kritik an den bisherigen Vorschlägen kommt von der Opposition, wie hier vom grünen Parteivorsitzenden Robert Habeck.
Verbindlichkeit fehlt im Moment. Es gibt keine klaren Ausstiegsdaten für Techniken. Es gibt keine klaren Vorgaben, welche Minderungsziele bis wann durch welche Maßnahmen erreicht werden.
Die Linke hat genauso wie die CDU heute ihr Konzept vorgestellt, geht jedoch in eine komplett andere Richtung. Die Linke will den öffentlichen Nahverkehr flächendeckend kostenlos machen, Kurzstreckenflüge verbieten und ab 2030 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr zulassen.
Panayotis Gavrilis war das und Themenwechsel. Jeden Tag sterben in den USA rechnerisch 115 Menschen an einer Überdosis opioidhaltiger Medikamente. Für viele Opfer stand am Anfang ihrer Abhängigkeit ein Schmerzmittel der amerikanischen Pharmafirma Purdue. Die hat Ende der 90er Jahre bis kurz nach der Jahrtausendwende ihr Schmerzmittel Oxycontin in einer gigantischen Marketingaktion in Arztpraxen und Apotheken etabliert, was auch dazu geführt hat, dass es zu sehr bereitwilligen Verordnungen kam. Aus den verordneten Schmerzmitteln wurde dann eben schnell der Übergang zur Sucht. Amerikas Gerichte haben nun damit begonnen, diese Schmerzmittelkrise aufzuarbeiten. Gegen die Firma Purdue und gegen die Eigentümerfamilie Sackler gab es Klagen. Nun hat Purdue juristisch Insolvenz angemeldet und diese Insolvenz ist nun wieder Teil einer Einigung vor Gericht. Die Frage an den Washington-Korrespondenten Antilo Kössler, wie passt das zusammen?
Ja, das ist ein bemerkenswertes Konstrukt, Frau Becker. Es geht der Eigentümerfamilie von Purdue, der milliardenschweren Familie Sackler, darum, in einer außergerichtlichen Einigung die juristischen Folgen von etwa 2300 Klagen abzuwenden, die Betroffene dieses süchtig machenden Schmerzmittels erhoben hatten, aber auch Kommunen, Städte, Bundesstaaten. Der Vergleich sieht vor, dass die Familie Sackler Insolvenz anmeldet, um die Klagen beizulegen. Der Aufsichtsrat des Nachfolgeunternehmens soll dann von den Klägern ernannt werden. Das Ganze wird dann von einem Insolvenzgericht abgenickt. Es soll eine Entschädigungssumme in Höhe von 10 Milliarden Dollar geben. Dabei sollen die Anteile der Familie Sackler vollständig in eine Stiftung oder in eine andere Körperschaft übertragen werden, zugunsten der Kläger und der US-Bevölkerung, wie es heißt. Die Familie Sackler hat ein Vermögen von etwa 13 Milliarden Dollar. Sie will aus dem Privatvermögen 3 Milliarden Dollar beisteuern. Weitere 1,5 Milliarden Dollar sollen durch den Verkauf einer weiteren Firma bereitgestellt werden. Das ist zwar die größte Entschädigungssumme, die jemals im Zusammenhang mit einem Gesundheitsskandal bezahlt worden ist, aber die Sacklers kommen viel zu glimpflich weg, sagen zum Beispiel 2 Dutzend Einzelstaaten, die gegen diesen Vergleich noch vorgehen wollen.
Ich habe diese Schmerzmittelkrise in den USA jetzt nur kurz umrissen. Das hat aber schon katastrophale Ausmaße, oder?
Es hat unglaublich katastrophale Ausmaße. Purdue ist dabei keinesfalls die größte Firma, die daran beteiligt ist. Johnson & Johnson etwa wehrt sich noch gegen einen Vergleich. Beteiligt sind nicht nur Pharmaunternehmen, sondern ein ganzes Netzwerk aus verantwortungslosen Ärzten, die die Mittel verschrieben haben, leichtsinnig verschrieben haben, aber auch Apotheken, Zwischenhändler, die viel Geld verdient haben. Es geht um den Vorwurf, gezielt und bewusst die Suchtgefahren durch dieses Schmerzmittel verschleiert und vertuscht zu haben. In weniger als 2 Jahrzehnten sind mehr als 400.000 Menschen an den Folgen einer Überdosis gestorben. Allein im Jahr 2017 gab es landesweit rund 47.000 Tote. Besonders betroffen dabei sind die Appalachenregion an der Ostküste und die Industriegebiete im sogenannten Rostgürtel des Mittleren Westens. Nur um noch eine Zahl zu nennen, Frau Becker, zwischen 2006 und 2012 haben Hersteller den amerikanischen Markt mit insgesamt 76 Milliarden Opiumpillen überflutet. Das bedeutet, dass jeder Amerikaner 36 Opiumpillen zur Verfügung stand.
Ein Wort noch zur Eigentümerfamilie Seckler heißt die. Sie haben ja eben gesagt, die muss auch zahlen. Eher moderat, meinten Sie aber. Vor dieser ganzen Geschichte waren das ja hoch angesehene Leute, hoch angesehene Mäzene. Wie stehen die jetzt da?
Ja, die Familie Seckler ist, wie zum Beispiel die Gebrüder Koch auch, das hat ja hier Tradition, eine milliardenschwere Unternehmenfamilie, die ihre Verdienste um die Gesellschaft des Landes stets hervorhebt und sich hervortut als großzügige Spende und Kunstmäzene. Allerdings hat dieser Beruf doch jetzt erheblich Schaden genommen. Etliche große Museen haben sich von der Zusammenarbeit mit der Familie Seckler verabschiedet. Das Metropolitan Museum oder das Guggenheim Museum in New York, aber auch die National Portrait Gallery und die Tate Gallery in London und der Pariser Louvre hat im Juli erst seinen Seckler-Flügel für orientalische Altertümer umbenannt. Es gibt eine bekannte Fotografin, Nancy Goldin heißt es, sie hat eine Organisation gegründet, die sich dafür einsetzt, dass sich jetzt noch weitere Kultureinrichtungen von den Sacklers distanzieren.
Wie stellt sich kurz zum Schluss die Trump-Administration zu dieser Schmerzmittelkrise?
Also Donald Trump hat die Auswirkungen der Opioid-Krise immer wieder beklagt, ohne auf die strukturellen Defizite des auf Profit ausgerichteten Gesundheitssystems einzugehen. Mir ist aber nicht bekannt, dass er sich persönlich zu den Machenschaften der Familie Seckler geäußert hat, aber er hat bereits im Oktober 2017 wegen des Schmerzmittelmissbrauchs den Gesundheitsnotstand ausgerufen, ohne dass das bisher politische Konsequenzen gehabt hätte.
Vielen Dank. Aus Washington war das Thilo Kössler. Oxycontin, so heißt das Schmerzmittel des US-Herstellers Purdue. Das gibt es nicht alleine in den USA, das gibt es auch hierzulande. Und wie überhaupt ist die Verordnungssituation, die Verschreibungssituation hier? Das habe ich vor der Sendung den Arzneimittelexperten des Wissenschaftlichen Instituts der AOK gefragt, Carsten Tilschow.
Ja, der Wirkstoff ist das Oxycodon, also etwas anders als das Oxycontin, aber von der Substanz her ist das Gleiche. In Deutschland seit schon über 100 Jahren auch bekannt als stark wirksames Schmerzmittel.
In den USA war es ja so, dass Ärzte ohne größere Einschränkungen Oxycontin verordnen konnten. Und am Anfang der Krise in den USA war das ja so auch eine Art Krise, die über den Rezeptblock gestartet wurde. Herr Telschow, das ist der zentrale Unterschied zu den Verhältnissen hierzulande.
Ja, bei uns gibt es ja schon seit vielen Jahren das Betäubungsmittelgesetz, worunter auch dieses stark wirksame Mittel fällt. Das heißt, da werden Opioide oder sehr stark abhängig machende Substanzen drunter gestellt, die halt dann den Verkehr mit diesen Mitteln beschränken. Und wenn das zu medizinischen Zwecken eingesetzt wird, gibt es dann natürlich Ausnahmeregelungen, also wie eben für diesen Wirkstoff Oxycontin oder Oxycodon, wo die Ärzte dann gewisse Auflagen erfüllen müssen. Also es muss eine sehr stringente Verordnung da gefordert. Es werden sehr lückenlose Aufzeichnungen über den Verbleib, also wie viel wird an jeden Patienten dann eben auch verordnet. Es werden Höchstmengen festgeschrieben für einen Wirkstoff, der halt in einem gewissen Zeitraum dann an die Patienten verordnet werden darf.
Das heißt, Pill-Mills, wie die Arztpraxen in den USA genannt werden, die massenweise stark wirksame Schmerzmittel, da war Oxycodon ja nur eines davon, solche Pill-Mills kann es also auf legaler Weise hierzulande nicht geben.
Na, theoretisch ist natürlich überall ein Missbrauch solcher Regelungen auch vorstellbar, aber aufgrund dieser starken Einschränkungen beim Verschreiben dieser Mittel ist da in Deutschland auch sehr schnell auch eine Auffälligkeit gegeben.
In welcher Größenordnung wird denn Oxycodon in Deutschland verordnet?
Wir haben eine relativ lang zurückreichende Zeitreihe und das Oxycodon ist da so mit etwa 40 Millionen Tagesdosen pro Jahr nicht besonders auffällig unter den Opioiden. Also es wird zu einem relativ konstanten Anteil an diesen Schmerzmitteln verordnet.
Wobei sich 40 Millionen Tagesdosen natürlich enorm viel anhören. Können Sie das ein bisschen in Relation setzen?
Insgesamt werden an diesen Opioiden etwa 400 Millionen Tagesdosen verordnet, also ungefähr 10% dann für das Oxycodon. Und insgesamt werden über 600 Milliarden Tagesdosen an Arzneimitteln in Deutschland verordnet jedes Jahr. Also da sind diese Schmerzmittel tatsächlich nur ein relativ kleiner Anteil.
Wenn wir nun diesen Gesamtanteil nehmen, auch Opioide, also Substanzen, die eine morphinähnliche Wirkung haben, da gibt es ja nun auch etliche andere. Fentanyl oder Methadon sind es zu nennen. Wenn Sie jetzt hingewiesen haben auf diese restriktive Verschreibungspraxis, das heißt aber zugleich nicht, dass es in Deutschland kein Problem gibt mit Schmerzmittelabhängigkeiten oder mit Schmerzmittelsucht.
Das können wir natürlich jetzt aus den Zahlen an sich erstmal nicht ablesen, ob es da Probleme gibt. Ganz klar ist natürlich für diese stark wirksamen Medikamente, um die handelt es sich ja, natürlich auch ein gewisses Abhängigkeitspotenzial gegeben. Es ist aber eben so, dass da die Ärzte das offensichtlich sehr verantwortungsvoll einsetzen und da eben keine unübliche Ausweitung jetzt dieser Mittel zu sehen ist. Gleichwohl kann das natürlich für den einzelnen Patienten durchaus die Möglichkeit sein, dass da sich eine Abhängigkeit entwickelt.
Carsten Telschow war das, Arzneimittelexperte beim Wissenschaftlichen Institut der AOK. Osram, mehr als 100 Jahre alter Leuchtenhersteller Osram, ist Objekt eines heftigen Übernahmekampfes. Gewünscht von Seiten des Managements ist, dass die neuen Besitzer zwei amerikanische Finanzinvestoren werden. Aussichtsreich ist allerdings ein Unternehmen aus Österreich mit einer teilweise sich überschneidenden Produktpalette. Das und die Tatsache, dass da ein Kleiner einen Größeren schlucken will, das hat diesen Bewerber erstmal unbeliebt gemacht. Weshalb er wohl trotzdem zum Zuge kommt, Michael Watzke dazu.
Heute Morgen in München. Die österreichische Firma AMS gibt eine Pressekonferenz. AMS-Chef Alexander Ewerke lobt sein Sensorik- und Chip-Unternehmen in den höchsten Tönen.
Wenn Sie sich AMS anschauen, vor 3 Jahren haben wir 2.500 Mitarbeiter gehabt. Jetzt haben wir 9.000 Mitarbeiter. Im Umsatz sehr stark gewachsen, mehr als 48%. Mitarbeiter fast vervierfacht. Ergebnis hochprofitabel. Damit können wir investieren.
Und zwar in die Übernahme von Osram, das 4-mal mehr Mitarbeiter und einen deutlich höheren Umsatz hat. AMS müsste für die Übernahme von Osram rund 4 Milliarden Euro zahlen. Dabei ist das Unternehmen aus Graz in Kärnten jetzt schon verschuldet. Aber, so AMS-Chef Ewerke,
wir haben einen sehr, sehr starken positiven Cashflow, der uns natürlich auch in die Lage versetzt, die Schulden, die wir von den Banken bekommen, viel schneller zurückzuzahlen als ein Finanzinvestor, der nur den Cashflow von Osram alleine besitzt.
Also Bain und Carlyle, die für Osram-Aktien 3 Euro weniger bieten als AMS. Die IG Metall hofft dennoch, dass sich die Osram-Aktionäre für das etwas geringere Angebot der US-Finanzinvestoren entscheiden. Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, setzt auf ein Gespräch mit dem Versicherungskonzern Allianz, der etwa 10% der Osram-Aktien besitzt.
Wir hoffen, dass die Allianz auch das Angebot aufgreift und wir in ein Gespräch kommen, sodass wir da noch die Möglichkeit haben, die Allianz davon zu überzeugen, dass sie auch das nicht macht, also ihre Aktienpakete nicht andient.
Olaf Berlin, der Osram-Chef, teilte heute mit, er werde seine Osram-Aktien nicht an AMS verkaufen. Er vermisst bei AMS eine, Zitat, robuste Unternehmensstrategie und die Berücksichtigung aller Interessengruppen. Trotzdem rieten Osram-Vorstand, Aufsichtsrat und Berlin in einer Pressemitteilung, das AMS-Angebot anzunehmen. Diesen Widerspruch erklärt sich der IG Metaller Horn mit der aktienrechtlichen Zwangslage des Osram-Managements.
Der Vorstand hat möglicherweise gar keine andere Chance, als das zu tun, auch wenn es gegen seine eigene Überzeugung ist. Das ist das eigentlich Traurige.
AMS-Chef Ewerke sieht eine Osram-Übernahme als Chance, einen europäischen Champion in der Sensorik- und Lichtbranche zu kreieren. Der Arbeitsplatzabbau werde höchstens bei einigen 100 Mitarbeitern liegen. Die IG Metall kündigt Widerstand an.
Wenn die AMS jetzt um die Ecke kommt und sagt, wir schließen betriebsbedingte Kündigungen nicht aus, dann wird die AMS lernen müssen, dass die Menschen nicht einfach das hinnehmen. Und das wird die AMS spüren. Das wird bald sein, wenn die Belegschaft wird ihren Widerstand organisieren gegen betriebsbedingte Kündigungen.
Doch das scheint die AMS nicht abzuschrecken. CEO Ewerke hat die Mindestannahmeschwelle für den Übernahmedeal heute von 70% auf 62,5% gesenkt.
Weil wir dem Deal so positiv gegenüberstehen, aufgrund des sehr, sehr guten Feedbacks der letzten zwei Wochen von unseren Investoren, dass wir der Meinung sind, dass auch 62,5 ausreichend, absolut ausreichend sind, um diese Transaktion umsetzen zu können.
Entscheiden werden die Osram-Aktionäre. Ausgang offen.
Michael Watzke war das. In 33 Werken des US-Autobauers General Motors stehen heute die Bänder still. Mehr dazu in den Wirtschaftsmeldungen mit Günter Hetzke.
Ja, im Kampf für einen besseren Tarifvertrag bei GM haben tausende Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Es ist der erste Streik seit 12 Jahren. Seit Juli wird verhandelt, aber beide Seiten seien noch weit auseinander, hieß es von Gewerkschaftsseite. Es gäbe Differenzen bei der Lohnhöhe, der Krankenversicherung oder dem Status von Leiharbeitern. Ein Gespräch von EU-Kommissionspräsident Juncker mit dem britischen Premierminister Johnson im Brexit-Streit ist heute ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Es seien keine neuen Vorschläge, insbesondere zum Backstop, also zu den Regelungen zur irischen Grenze, auf den Tisch gekommen, so die EU-Kommission. Für den Bau eines neuen unterirdischen Fernbahnhofs in Frankfurt am Main ist eine Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht worden. Der Hauptbahnhof als einer der wichtigen Eisenbahnknoten Deutschlands solle damit entlastet werden, das teilten die Deutsche Bahn und das Bundesverkehrsministerium mit. Das Konzept sieht den Bau eines neuen Tunnels vor, der den Hauptbahnhof von West nach Ost unterqueren soll. Die Gleise dort sind als Ergänzung der oberirdischen Gleise gedacht. Mit Ergebnissen der Studie wird im Frühjahr 2021 gerechnet. Die Discounterkette Aldi will in Großbritannien kräftig expandieren. In den kommenden 2 Jahren werde man mehr als 100 neue Läden eröffnen und 5000 Jobs schaffen, teilte das Unternehmen heute mit. Der deutsche Discounter ist seit 1990 in Großbritannien vertreten. Die dortige Tochterfirma gehört zu Aldi Süd. Aldi UK ist mit einem Marktanteil von etwas mehr als 8% die Nummer 5 auf der Insel.
Wirtschaftsmeldungen mit Günter Hetzke waren das. Letzte Sendestation, der Frankfurter Börsensaal mit Dorothee Holz. Frau Holz, das Tagesthema bei Ihnen. Wir hatten das zu Beginn der Sendung, der Preissprung beim Öl drastisch, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Wie ist denn der allerfrischeste Stand?
Ja, heute Morgen gab es ja einen Anstieg von 20%. Das hat sich quasi halbiert, aber ein Plus von mehr als 10% haben Öl der Nordseesorte Brent und US-Leichtöl immer noch zu verzeichnen. Ein Fass Brent kostet gut 66 Dollar, US-Leichtöl inzwischen 61 Dollar. Dass die Versorgung trotz des Angriffs gesichert ist, scheint etwas zu beruhigen.
Was für Auswirkungen hatte das auf die Aktienmärkte?
Das hat natürlich negative Auswirkungen, aber die Auswirkungen halten sich tatsächlich noch in Grenzen. Der DAX gibt 0,5% nach, sinkt auf 12.407 Punkte. An den US-Börsen sieht es ähnlich aus. Der Dow Jones verliert 0,4%. Ein höherer Ölpreis ist ein Belastungsfaktor für die Wirtschaft, für Verbraucher, was gerade in den USA eine große Rolle spielt. Aber das viele billige Geld der Notenbanken könnte Schlimmeres verhindern. Die EZB hat die Zinsen vergangene Woche gelockert. Die Fed dürfte nach diesem Angriff die Zinsen in dieser Woche ebenfalls weiter senken. Aber sollte die Lage militärisch eskalieren, dann wird sich das auch stärker in den Kursen widerspiegeln.
Und belastet ist auch der Lufthansa-Kurs eben wegen des hohen Ölpreises.
Allerdings, Aktien von Airlines fliegen aus den Depots. Die Branche kämpft ja schon mit Überkapazitäten, mit sinkenden Preisen. Der höhere Ölpreis verursacht jetzt auch noch höhere Kosten. Lufthansa-Aktien geben knapp 3% nach. Und bei der Konkurrenz sieht es ähnlich aus.
Und Kursanbrüche gab es auch bei Airbus, aber da sind die Gründe andere.
Ja, Airbus-Aktien tauchen sogar um 3,5% ab. Der alte Streit um Subventionen für Airbus und Boeing spielt da eine Rolle. So wie es aussieht, könnte die Welthandelsorganisation WTO die Subventionen der Europäischen Union für den Flugzeugbauer für widerrechtlich erklären. Das sei nicht gerade hilfreich für Airbus, heißt es in einem Analystenkommentar. Und damit bekämen die USA auch das Recht, Zölle auf europäische Importgüter zu erheben.
Und dann gucken wir nochmal den DAX. VW hat im Dieselgate-Skandal einen neuerlichen Vergleich geschlossen.
Allerdings, VW zahlt umgerechnet 79 Millionen Euro in Australien, um das Verfahren dort beizulegen. In den USA waren es allerdings über 20 Milliarden Dollar, die Aktien, deshalb auch nur leicht unter Druck.
Blicken Sie auf den Euro.
Der Euro sinkt leicht auf einen Dollar 10, ja, inzwischen sogar unter die Marke von einem Dollar 10. Ganz leichte bei Anleihen halten sich Gewinner und Verlierer die Waage. Die Umlaufrendite steigt um einen Basispunkt auf minus 0,48% und Gold fällt um 3 Dollar auf 1.500 Dollar.
Dorothea Holz war das mit dem Börsenbericht. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Antje Allroggen. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.